Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Jan Garwert.
Dazu herzlich willkommen. Lokführer, Flugbegleiter, Boden- und Luftsicherheitspersonal und die Ärzte. Sie alle haben diese Woche gestreikt. Deswegen fuhren keine Fernzüge, Regional- und S-Bahn, Flugzeuge blieben am Boden und die Unikliniken arbeiteten nur im Notfallmodus. Diese Streiks betreffen alle: Pendler, Urlauber, Patienten. Sie berühren die Berufsfreiheit, die Freizügigkeit, die körperliche Unversehrtheit, alles Grundrechte, genauso wie das Streikrecht. Braucht das Grundrecht auf Streik also engere Grenzen? Brauchen wir ein neues Streikrecht? Darüber wollen wir in diesem Wortwechsel diskutieren. Meine Gäste sind bei mir im Studio Wolfgang Schröder. Er ist Politikwissenschaftler an der Uni Kassel. Er beschäftigt sich mit dem Strukturwandel der Arbeitswelt und dem Wandel in den Beziehungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Und er berät als stellvertretender Vorsitzender der Grundwertekommission die SPD. Herzlich willkommen, Herr Schröder.
Ja, schönen guten Tag.
Und ich darf Isabel Eder begrüßen. Sie leitet beim Deutschen Gewerkschaftsbund die Abteilung Recht und Vielfalt. Sie ist uns zugeschaltet. Hallo, Frau Eder.
Ja, hallo. Herzlichen Dank für die Einladung.
Schön, dass Sie da sind. Eingeladen hatten wir auch Gitta Connemann von der Unionsfraktion im Bundestag. Sie ist die Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion von CDU und CSU, musste uns aber aus wichtigem Grund kurzfristig absagen. Zum Start in die Sendung die gleiche Frage an Sie beide mit der Bitte um eine kurze Begründung bei der Antwort. Darf eine Gewerkschaft das ganze Land lahmlegen, Herr Schröder?
Es kommt immer auf den Hintergrund an. Das Streikrecht ist ein hohes Grundrecht und insofern ist bei einer bestimmten Ausgangslage die Wahrnehmung dieses Grundrechts durch unsere Verfassung gedeckt und gleichzeitig ist das Streikrecht auch kein Recht, das einfach so angewandt werden kann, sondern es obliegt gewissen Regelungen, die sich aus dem Richterrecht ergeben. Das heißt, die Rechtsprechung ist nicht in ein Streikrecht eingekleidet, sondern jeweils, wenn neue Konflikte aufkommen und einzelne Parteien das Gericht anrufen, wird eine neue Positionsbestimmung vorgenommen und die ist dann der Rahmen für die nächste Stufe des Konfliktes, des Streikes. Und ein wesentliches Element für die Anwendung des Streikrechts ist die sogenannte Ultima Ratio, das Verhältnismäßigkeitsrecht. Also es muss schon im Einklang mit den gesellschaftlich-ökonomischen Bedingungen und vor allen Dingen auch den Spielregeln der Arbeitsbeziehungen wahrgenommen werden. Ist also durchaus ein verantwortungsvolles Recht, das man nicht einfach nur so nutzen darf, sondern es setzt voraus, dass man alle Mittel ausgeschöpft hat. Das meint eben die Ultima Ratio und dass man auch keine anderen Mittel sieht, um eine Waffengleichheit mit der Arbeitgeberschaft auf der anderen Seite herzustellen.
Also darf eine Gewerkschaft das ganze Land lahmlegen, sagt Herr Schröder,
ja
unter
Fall.
Bestimmten Bedingungen darf die das schon. Als Einstiegsfrage, Frau Eder, wie sehen Sie das? Darf eine Gewerkschaft das ganze Land lahmlegen?
Ja, also Beschäftigte stehen ja mit Streiks und auch Gewerkschaften für die Interessen ein, für bestimmte Verbesserungen von Arbeitsbedingungen. Und da ist der Streik das einzige Mittel, was die Gewerkschaften oder auch die Beschäftigten haben, um diese Interessen auf Augenhöhe zu verhandeln, also um den Arbeitgeber praktisch an den Verhandlungstisch zu zwingen. Und im internationalen Vergleich muss man ja sagen, dass auch wenn der Eindruck entsteht, dass wir streikintensiv und streiklustig sind, ist das ja überhaupt nicht der Fall, sondern wir sind im internationalen Vergleich eher oder im europäischen Vergleich jedenfalls eher im untersten Drittel. Aber es ist klar, dass die Arbeitskämpfe zunehmen. Das liegt daran, dass die Verteilungskämpfe zunehmen, dass wir jetzt eine Zeit hatten, wo Menschen zurückgesteckt haben, wo auch die Sozialpartner sehr viel Rücksicht genommen haben, also insbesondere die Gewerkschaften auch schon geguckt haben auf die Situation der Unternehmen und in den Forderungen eventuell etwas schwächer reingegangen sind mit Blick auf, wir wollen den Standort erhalten, wir wollen das Unternehmen am Laufen halten. Insofern täuscht, glaube ich, der Eindruck ein bisschen, dass die Streiks so überhand nehmen. Aber ich habe natürlich Verständnis dafür, dass wenn mein Urlaubsflieger nicht fliegt oder ich nicht zur Arbeit komme, dass das Menschen belastet und sie das spüren. Aber ich will noch mal dafür werben, Streik ist ja gerade dazu da, erstens um finanzielle Folgen beim Arbeitgeber hervorzurufen, um ihn an den Verhandlungstisch zu bringen und auch den Konflikt in die Öffentlichkeit zu bringen, um für Solidarität auch zu werben, für Verständnis. Also es geht gerade auch um den Austausch mit der Gesellschaft und hier hoffe ich, dass jeder unserer ZuhörerInnen im Blick hat, dass heute sind das vielleicht die Nachbarn, ist das meine Freundin, die streikt, meine Tante oder jemand, den ich gar nicht kenne. Aber eventuell geht es morgen eben genau um meine Arbeitsbedingungen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir den Streik anerkennen als Grundrecht, wie es schon gesagt wurde, und eben auch nochmal einfach deutlich machen, dass es hier darum geht, Reallohnverluste und Kaufkraftverluste der Menschen auszugleichen, die im Moment überlegen, wie kann ich meine Miete bezahlen oder im schlimmsten Fall sogar, wie bekomme ich Essen für meine Familie auf den Tisch.
Okay, also Streik als etwas in Anführungsstrichen ganz Normales, um eben Druck auszuüben auf die Arbeitgeber. Genau das passiert ja gerade bei der Deutschen Bahn und das ist ja auch seit Anfang der 90er keine Behörde mehr, bei der lauter Beamte tätig sind, sondern rechtlich gesehen eine Aktiengesellschaft und deren Mitarbeitende, die dürfen halt streiken, Herr Schröder. Wer die Bahn privatisiert, der muss das auch in Kauf nehmen, dass dann eben Streikrecht gilt.
Genau so ist es, ne? Weil wir hatten ja bis 1994 die staatliche Bahn mit beamtenrechtlichen Dimensionen, also keine Streiks, nach 1994 privatrechtlich. Und damit konnte die Gewerkschaft, was ja damals erstmal eine gewesen ist, das hat sich ja erst Anfang der Nullerjahre verändert, dass wir hier eine Gewerkschaftskonkurrenz haben. Und der dynamische Faktor in der Bahn ist ganz interessant, war dann in dieser Zwischenphase die ostdeutschen Lokführer, weil die wären auch gerne Beamte geworden, sind es nicht mehr geworden und hatten dann so eine doppelte Frontstellung. Die hatten einerseits die Frontstellung gegen die westdeutschen Lokführer, die verbeamtet waren, und sie hatten die Frontstellung gegen den Arbeitgeber, der bestimmte Zugeständnisse eben nicht gemacht hat. Und daraus hat sich diese Gewerkschaftskonkurrenz entwickelt, mit der wir heute konfrontiert sind, die nochmal ein zusätzliches Element zur Erklärung der Dynamik der Arbeitsbeziehungen in diesem ehemaligen staatlichen Bereich ist, der aber heute, muss man ja auch sagen, nur einen Eigentümer kennt, und das ist die Bundesrepublik Deutschland.
Das hat dann nochmal so eine Unruhe ins Unternehmen gebracht, würden Sie sagen?
Auf jeden Fall, weil dann waren auf einmal zwei Gewerkschaften und der hat das Sagen, der die meisten Mitglieder hat. Aber Mitglieder kann man ja auch abwerben oder man kann neue erschließen, und das macht man, indem man hohe Forderungen verfolgt, indem man gut mobilisiert und indem man den Arbeitgeber so unter Druck setzt, dass der sich diesen mobilisierten Forderungen nicht so einfach widersetzen kann.
Auf die Wettbewerbssituation der Gewerkschaften in einem Betrieb, da kommen wir vielleicht später noch. Frau Eder, Sie hatten eben gesagt, ne, jetzt ist es vielleicht der eine Betrieb, in dem gestreikt wird. Das nächste Mal ist es der Betrieb von meiner Nachbarin, von meinen Verwandten, die was für sich verbessern möchten. Und Sie haben auch gesagt, so dieses Streikrecht, das ist was ganz Normales. Das wird halt einfach genutzt, um Druck auf Arbeitgeber auszuüben. Weil man den Arbeitgebern ja auch in diesen Tarifauseinandersetzungen Schaden zufügen will. Das ist ja auch ganz bewusst so gemacht, ne, dass man auf Augenhöhe miteinander kämpfen kann, dass da die Arbeitnehmer eben auch eine starke Position haben, um dem Arbeitgeber Schaden zuzufügen. Aber wenn wir jetzt mal drauf gucken, wem der Schaden zugefügt wird bei diesem aktuellen Streiks bei der Deutschen Bahn zum Beispiel, dann entstehen die 20, 30 Millionen Euro pro Tag bei der Deutschen Bahn und 100 Millionen volkswirtschaftlich insgesamt bei der ganzen Gesellschaft. Trifft dieser Streik, diese Art zu streiken, trifft es überhaupt den Richtigen dann?
Ja, es ist natürlich gerade bei den Tätigkeiten, die jetzt in der Gesellschaft besonders wahrgenommen werden, Kitas, Bahn, Krankenhaus, ne, worauf man angewiesen ist, da ist das zwangsläufig so, dass auch Dritte mit betroffen sind. Das ist auch vom Streikrecht natürlich so gesehen. Und es geht also mit Blick auf Daseinsvorsorge oder kritische Infrastruktur oder die Begriffe, die da immer genutzt werden, schon darum, dass es natürlich einen Grundstandard geben muss, also eine absolut unerlässliche Versorgung. Aber das ist natürlich gerade mit Blick auf den Verkehr, wo es auch noch Alternativen gibt. Ich sag mal, es ist ja nicht so, dass im Moment gar keine Bahn fährt. Es gibt Alternativen.
Aber keine Flugzeuge zum Beispiel. Die Flugzeuge, wenn sie auf den Flieger ausweichen wollen, dann ist das heute auch schlecht.
Genau, Flugzeuge nicht, wobei wir ja heute früh wahrgenommen haben, dass Verdi zum Beispiel eine Schlichtung angeboten hat. Also es gibt natürlich in Tarifkonflikten unterschiedliche Herangehensweisen, die man auch von außen nicht unbedingt bewerten kann. Aber ich glaube schon, dass das Augenmaß der Gewerkschaften, dass man sich darauf verlassen kann. Der Bundeskanzler hatte es ja vor 2 Tagen gesagt, wir sind ein Land der Sozialpartnerschaft. Und man kann darauf vertrauen, dass sie das im Blick haben. Und wir haben ja als Korrektiv die Rechtsprechung, die Einzelfall zwar, Herr Schröder hat es schon gesagt, Richterrecht, also es wird ja das Streikrecht dauernd fortentwickelt und berechtigterweise, weil jeder Tarifkonflikt ist natürlich anders und jede pauschale Regulierung kann diese Besonderheiten gar nicht abdecken. Das heißt, es trifft zwangsläufig in diesem Fall auch andere als den Arbeitgeber, aber wie ich schon gesagt habe, es geht ja auch darum, mit gekonnten Tarifaktionen, wo ich jetzt ehrlich gesagt selber nicht wahrnehme, wie die stattfinden, aber dass man mit den Beschäftigten in den Austausch kommt an den Bahnhöfen, dass man sie dafür oder an den Flughäfen sie darauf aufmerksam macht, worum es geht, wie lange hat man Einkommensverluste gegebenenfalls in Kauf genommen oder weniger Steigerungen. Das heißt, es geht gerade auch darum, in den Konflikt oder in den Austausch mit der Gesellschaft zu kommen. Und dabei ist ja dann in der Rechtsprechung, die ja jetzt zumindest bei dem GDL-Streik gesagt hat, 22 Stunden Ankündigungsfrist sind noch ausreichend, gibt es ja auch immer noch nachgelagerte Prozesse dann, um zu bewerten, war das denn alles so verhältnismäßig oder nicht. Das heißt, das Korrektiv ist hier die Rechtsprechung. Und natürlich müssen wir dafür werben, und das müssen auch die Gewerkschaften, das tun wir auch, dass wir dafür werben, warum wir diesen Konflikt eingehen. Ja? Und da kann man manche Sachen nachvollziehen, andere kann man nicht nachvollziehen. Das ist auch Aufgabe jeder Gewerkschaft, dafür nochmal zu werben, worum es eigentlich geht. Aber insofern ist das leider zwangsläufig so und auch das Streikrecht ist darauf angelegt.
Herr Schröder hat, während Sie gesprochen haben, das erste Mal an der Stelle, als Sie geschildert haben, dass die Gewerkschaften da auch mit Augenmaß vorgehen würden, den Kopf hin und her bewegt, ist nicht ganz einverstanden und widerspricht denen, glaube ich.
Ja, ich denke, man muss noch mal rekapitulieren, mit welcher Lage sind wir konfrontiert. Das Streikrecht, so wie wir es hier haben, kommt aus der Industrie. Und in der Industrie war eine bestimmte Aufstellung des Konfliktes, der eingehegt, der pazifiert, der zivilisiert worden ist durch Recht und durch Sozialpartnerschaft. Und wenn wir jetzt in der kritischen Infrastruktur und in der Dienstleistung uns anschauen, wie dieses aus der Industrie kommende Recht und das Arrangement dort realisiert wird, dann sehen wir eine große Diskrepanz, weil bei den industriellen Konflikten war es in der Regel so, dass die Bevölkerung, dass die Kunden kaum betroffen worden sind, beziehungsweise erst sehr spät, wenn ein Konflikt wirklich mal sehr lange gedauert hat, was eher selten in der Industrie der Fall gewesen war. Das heißt, es war wirklich eine Auseinandersetzung zwischen Arbeit und Kapital, zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeberverband und den Unternehmen.
Weil dann mal ein Auto später geliefert wurde oder irgendwas nicht im Regal stand, ne? Das war eine relativ geringe Betroffenheit.
Das hat es alles gegeben und gibt es alles auch. Aber hier ist es ja so in der kritischen Infrastruktur, dass die Betroffenheit der Kunden und Nutzer ja nicht erst dann stattfindet, wenn der Streik stattfindet, schon im Vorfeld. Weil sie überlegen müssen, wie gehe ich mit der Situation um? Die müssen ihre ganzen Verhaltensweisen überdenken, müssen ihre Mobilität neu ordnen und das hat eine ganz andere Dimension. Und insofern muss man ja darüber streiten und nachdenken, was sind die Stellschrauben, die die veränderte Konstellation in der Dienstleistungsgesellschaft und in der kritischen Infrastruktur auf ein Niveau bringen, was der Konstellation angemessen ist. Und ich denke, das sind ja vor allen Dingen 3 Dimensionen. Das ist die Sozialpartnerschaft. Das heißt, die Sozialpartner müssen dieser neuen Dimension der Betroffenheit der Gesellschaft Rechnung tragen, indem sie selbst ein Stück weit besser mitreflektieren, wie weit können sie gehen, die Gesellschaft in Geiselhaft zu nehmen für ihre jeweilige Konfliktstruktur. Und ich finde, was Frau Eder gesagt hat, ist vollkommen richtig. Man kann die Gesellschaft nicht außen vor lassen. Sie müssen selbst sehen, dass hier Konflikte, Interessen ausgetragen werden, die fair am Ende auch in Form eines Friedensvertrages, sprich eines Tarifvertrages, ihren Niederschlag finden. Und da wird es eine andere Betroffenheit geben als in der Industrie. Aber es hat Grenzen eben. Und über diese Grenzen muss man streiten und da muss man Regeln finden. Und wenn die Sozialpartner, wie das zum Beispiel im Bahnbereich der Fall ist, auch im Luftverkehrsbereich, nicht auf Augenhöhe, nicht mit der Sensibilität vorgehen, wie dies aus Sicht der Gesellschaft notwendig ist, dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, sie kommen selbst zu dem Schluss, dass sie sich Regeln auferlegen, um diesen Konflikt so zu begrenzen, dass die Gesellschaft nicht in dramatischer Weise in Mitleidenschaft gezogen wird. Oder die Politik wird einspringen. Und wir wollen nicht, dass die Politik einspringt, weil die Tarifautonomie für uns ein außerordentlich hohes Gut ist. Und das ist nicht nur normativ begründet, sondern auch historisch. Und deshalb muss die Sozialpartnerschaft hier eine größere Leistungsfähigkeit erbringen, als sie es augenblicklich tut. Und da sind wir alle ein bisschen ratlos. Wenn wir uns die Bahn zum Beispiel anschauen, da haben wir toxisch vergiftete Arbeitsbeziehungen, denen man nicht zutraut, dass sie gegenwärtig in der Lage sind, diese Selbstregulierung zu treffen, die wir uns eigentlich wünschen. Und Sie haben das ja auch schon gesagt, Frau Eder, es geht da um die Vorankündigung von Streiks. Das ist ein Unding, das, was jetzt mit den Wellenstreiks da passiert, dass die Leute wirklich kapitulieren müssen vor ihrem Alltag, weil sie nicht mehr planen können. Das betrifft die Wirtschaft, die nicht mehr planen kann. Dann haben wir Notdienstverpflichtungen, die getätigt werden müssen. Wir haben Pläne für Züge, die dann doch fahren müssen, weil ein Minimum an Versorgung notwendig ist und vieles andere mehr. Und da wünscht man sich natürlich schon, dass die Sozialpartner sagen, okay, das haben wir verstanden, trotz unseres Konfliktes müssen wir hier auch eine Sensibilität für die Gesellschaft haben, weil ansonsten wird es in der Tat ein Vorgehen des Gesetzgebers geben können. Diese Debatte wird man dann nicht vermeiden. Also die gegenwärtige Debatte würde ich so sehen, dass man stärker auf die Sozialpartner Druck ausüben muss, weil die industrielle Konstellation lässt sich in dieser Form nicht auf die kritische Infrastruktur übertragen, es sei denn, die Sozialpartner entwickeln ein Arrangement, was eine Fortführung unter veränderten Bedingungen ermöglicht.
Ja, jetzt haben Sie ja darauf hingewiesen, man kann diese Vereinbarung in der kritischen Infrastruktur zwischen den Sozialpartnern treffen. Haben Sie aber auch gesagt, das ist bei der Bahn eine toxische Arbeitsbeziehung, die es da gibt zwischen den Beschäftigten und dem Management. Und dann werden diese Vorschläge ja im politischen Raum auch schon entwickelt. Es wird ja schon ganz konkret gefordert, zum Beispiel heute Morgen vom rechtspolitischen Sprecher der Unionsfraktion, Günther Krings. Der hat im Redaktionsnetzwerk Deutschland verpflichtende Vorlaufzeiten für Streiks gefordert. Also eine verpflichtende, eine gesetzliche Regelung. Und Gitta Connemann, die wir eingeladen hatten von der Mittelstand- und Wirtschaftsvereinigung der CDU, CSU, sie hat ja auch eine Reihe von Vorschlägen gemacht, eine 48-stündige Ankündigungsfrist, einen Notdienst, den es geben soll und einen Schutz von Feiertagen zum Beispiel, dass man sagt, ihr dürft jetzt vor Weihnachtsfeiertagen oder jetzt vor Ostern, zu Ostern dürft ihr einfach nicht streiken, da wollen so viele ihre Familien besuchen fahren, das wäre nicht angemessen, das zu machen. Oder eben verpflichtende Schlichtungsverfahren vor Streiks. Das ist etwas, was vom Flughafenverband geäußert wird. Die Liste ist lang. Dann gibt es die Arbeitgebervereinigung, der Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter, der hat gesagt, wir brauchen ein Arbeitskampfrecht, das auch entsprechende Fristen und auch Schlichtungsregelungen, Abkühlungsphasen, ne? Also diese Wellenstreiks, die Sie gerade angesprochen haben, Schröder, ne? Dass man sagt, da muss ein bestimmter Zeitraum dazwischen liegen. Wäre das nicht dann, wenn es eben diese toxischen Beziehungen gibt, dieses Arbeitsklima, was total auf Konfrontation aus ist, wo man einfach nicht erwarten kann, dass sich Tarifpartner auf eine für Dritte gute Regelung einigen, ist es da nicht vielleicht auch sinnvoll zu sagen, gut, wir gehen weg von diesem reinen Grundrecht, was dann jeweils von Gerichten ausgelegt wird, das ist das Richterrecht, was schon zweimal angesprochen wurde, wir gehen weg davon. Und dann machen wir eben, wie das andere Länder in Europa ja auch haben und bei denen wird auch gestreikt, dann machen wir eben da eine gesetzliche Regelung.
Herr Gawert, an dieser Stelle muss man wirklich eine historische Rekapitulation des Streikrechts und des Schlichtungsrechts durchführen. Weil wir haben nach 1949 im Grundgesetz das Koalitionsrecht. Aus dem Koalitionsrecht wird das Streikrecht abgeleitet. Und wir haben uns dezidiert gegen das Prinzip der Zwangsschlichtung ausgesprochen, weil die Zwangsschlichtung war ein entscheidendes Element zur Regulierung der Arbeitsbeziehungen in der Weimarer Republik gewesen, von 1923 bis hin zu der Präsidial- und Austeritätspolitik von Brüning Ende der Weimarer Republik. Das heißt, man hat gesehen, die Sozialpartner sind so ähnlich wie in der Bahn, muss man sagen. Toxisch, die kriegen das alleine nicht hin. Also muss der Staat das letzte Wort haben können, um die Konflikte zu einem guten Ende bringen zu können. Aber das Gegenteil ist passiert, weil indem der Staat das letzte Wort hatte, ist gleichsam auch von ihm ein Wort gesprochen worden, was entweder für die Arbeitgeber war oder für die Gewerkschaften. Das heißt, er hat die Gesellschaft damit nicht befrieden können, sondern er hat immer den Eindruck erweckt, er stellt sich auf eine Seite. Und es gibt nicht wenige Historiker, die sagen, wenn wir uns nochmal anschauen, wie das Instrument der Zwangsschlichtung der Weimarer Republik eingesetzt worden ist, dann müssen wir feststellen, dass 30% der Arbeitnehmer von Zwangsschlichtung betroffen gewesen sind, dass es erhebliche Unruhe, Unzufriedenheit bis hin zu einer Delegitimierung des Staates geführt hat. Und daraus leiten einige Historiker ab, dass dieses Zwangsschlichtungsprinzip mit ein Instrument war, was den Untergang der Weimarer Republik mit befördert hat. Und daraus hat man nach 1945 die Konsequenz gezogen, wir dürfen kein staatliches Zwangsschlichtungsprinzip, sprich Streikrecht, wieder einführen, sondern wir müssen uns auf die Sozialpartnerschaft, die Selbstregulierung konzentrieren. Und das hat man eigentlich gut hinbekommen. Das heißt, wir kennen viele Tarifverträge in Deutschland von 1945 an bis heute, in denen das Prinzip der Schlichtung festgeschrieben ist, in denen Vorlaufzeiten enthalten sind, in denen Notfallpläne drin sind. Also das ist eigentlich sehr gut reguliert. Und selbst in dem vielfach hier schon beschriebenen toxischen Arbeitsbeziehungen der Bahn gab es bis 2021 die Verpflichtung zur Schlichtung. Das haben die selbst wieder rausgenommen und haben damit natürlich ein Scheunentor geöffnet, was jetzt die Politik aufnimmt. Weil es ist klar, wenn die Tarifpartner das nicht hinbekommen, dann wird der Ruf nach einer irgendwie gearteten Regulierung stark werden und wir können nur hoffen, dass die Tarifpartner das selbst hinbekommen, weil vor dem Hintergrund dieser Erfahrung, die wir mit der Zwangsschlichtung gemacht haben, ist jeder gut beraten, bevor man ein Streikrecht fordert, die Tarifpartner in die Verantwortung zu nehmen und ihnen die Aufgabe zu übertragen, das selbst zu tun.
Wenn Frau Konnemann jetzt in der Sendung gesessen hätte, Herr Schröder, hätte sie gesagt, von Zwangsschlichtung hat ja niemand gesprochen. Trotzdem geht es natürlich um die Frage, braucht man gesetzliche Regelungen? Da habe ich auch Widerspruch bei Ihnen gehört, Frau Eder.
Ja, also zunächst mal muss man ja sagen, also wenn man jetzt nur auf diesen einen Tarifkonflikt guckt, ist es doch total ungerechtfertigt und auch unfair den anderen Gewerkschaften, den anderen Beschäftigten gegenüber aufgrund eines Tarifkonflikts eine Einschränkung des Streikrechts, welcher Art auch immer, vorzuschlagen oder vorzunehmen.
Aber es sind ja schon drei Konflikte, ne? Die Bahn mit dem Streik und dann die bei den Fluggesellschaften verschiedene Bereiche, ne? An den Flughäfen.
Genau, aber die unterschiedlich damit umgehen. Es gibt ja welche, die dann eine Schlichtung gehen. Bemerkenswert fand ich, dass heute früher auch der Wunsch nach, oder zumindest die Gewerkschaften, also GDL und Verdi waren explizit angesprochen, aufgerufen wurden, einen Osterfrieden zu gewährleisten, wo ich mich gefragt habe, das ist deswegen schwierig, weil in einem Konflikt sind immer zwei Parteien, ne? Und man kann nicht einseitig die eine Seite ansprechen und die andere praktisch nicht ansprechen. Und schwierig finde ich auch, wenn Politik sich in diese tarifautonomen Konflikte einmischt. Und da fand ich, wie gesagt, die Äußerung von dem Bundeskanzler gut, der gesagt hat, das ist verfassungsrechtlich gewährleistet, das ist auch gut so, daran halten wir fest. Und man muss aus meiner Sicht diesen Tarifkonflikt erstmal aushalten. Aber zu dem zweiten Punkt, jede gesetzliche Einschränkung, die man vornehmen würde, muss ja den verfassungsmäßigen Anspruch erfüllen. Das heißt, natürlich würde eine gesetzliche Einschränkung auf unseren vollen Widerstand stoßen, weil wir sagen, das ist pauschale Regelung, kann man eben in diesem Fall gar nicht treffen. Also wenn man zum Beispiel die Ankündigungsfristen von 96 Stunden, 48 Stunden, wie auch immer man die vorgeschlagen hat, sieht, da muss man ja schon gucken, bezogen auf die jeweilige Tätigkeit, die bestreikt wird, kann auch im Einzelfall eine Ankündigung von 2 Stunden total legitim sein, weil das keinen Aufwand bedarf, um sich irgendwie darauf einzurichten. Das heißt, jede pauschale Regelung, die man da vorsieht, wird verfassungsrechtlich überprüft werden müssen. Das werden wir auch auf jeden Fall machen. Das nächste ist, dass man bei dem Ruf nach dem Gesetzgeber, das hat man ja schon einmal gemacht, wenn man aufs Tarifeinheitsgesetz zum Beispiel schaut. Mhm. Und es hat nicht den Erfolg gebracht, den man damals erhofft hat. Also auch
Tarifeinheitsgesetz muss man kurz erklären. Das bedeutet, dass in einem Betrieb, Sie korrigieren mich, wenn ich das jetzt falsch sage, dass in einem Betrieb jeweils der Tarifvertrag gilt von der Gewerkschaft, die in diesem Betrieb die meisten Mitglieder hat, ne?
Genau. Genau. Und da gab es dann in der Umsetzung sehr viele Schwierigkeiten. Einen Teil davon sehen wir eben jetzt. Also insofern ist auch hier auf keinen Fall gewährleistet, dass eine gesetzliche Regelung den Erfolg bringt, den wir uns oder den man sich wünscht von der Politik, nämlich dass es störungsfrei läuft. Und ich möchte nochmal sagen, es ist vor allen Dingen auch aus meiner Sicht ein völlig falsches Signal. Der Streik ist etwas, in Zeiten, wo sich Menschen ausgeliefert fühlen, ja, nicht das Gefühl haben, dass sie bestimmte Sachen mitentscheiden können, ist der Streik ein höchst demokratischer Prozess. Also es ist ein Ausdruck sozialer Demokratie, dass ich mich zusammenschließen kann in einer Gewerkschaft, dass ich in Tarifkommissionen gemeinsam Forderungen aufstelle, dass ich dann auch in den Tarifkommissionen auch mit den Vorständen der Gewerkschaften entscheide, dass es überhaupt einen Streik gibt, wofür man eine hohe Schwelle braucht, dass dann die Streikenden auch noch selbst finanzielle Verluste, Einkommensverluste in Kauf nehmen. Die bekommen ja für die Zeit des Streiks zwar Streikunterstützung, wenn sie Gewerkschaftsmitglied sind, die aber niemals 100% ausgleicht. Das heißt, wenn wir Streiks sehen, wie zum Beispiel im Moment bei SWR Metal Float, ja, wo die Menschen seit 130 Tagen streiken und in Kauf nehmen, dass sie 20-30% weniger Lohn bekommen. Also wenn man das praktisch sieht und sagt, die Menschen sind gerade dabei, sich auf den Weg zu machen, hier ist eine Möglichkeit, sich konkret zu beteiligen, nämlich in Tarifauseinandersetzungen und an Streiks. Und dann, das ist praktisch ihre Stimme als Belegschaft. Und wenn man die verstummen lässt, dann befürchte ich, dass man auch Widerstand aus der Bevölkerung zu erwarten hat, der im schlimmsten Fall sich politisch mit Blick auf Rechtsruck auswirken kann. Also das würde ich tunlichst vermeiden, sondern ich würde sagen, man muss auf diese Stimmen hören. Man muss natürlich auf die Sozialpartner einwirken und sagen, es muss hier ein gegenseitiges Verständnis für die Seiten geben und es muss zu Gesprächen kommen. Das kann man auch, und davon gehe ich auch aus, auch außerhalb von der Öffentlichkeit machen, also dass man da einwirkt, auch auf die Bahn. Ja, die Presse macht es ja im Wesentlichen auf die Gewerkschaften bezogen. Aber dass man da auch auf beide Seiten einwirkt, das glaube ich, gehe ich davon aus. Und dann wird es auch zu Lösungen kommen.
Sie hören den Wortwechsel auf Deutschlandfunk Kultur. Arbeitskämpfe ohne Grenzen, brauchen wir ein neues Streikrecht? Darüber diskutieren eben gehört Isabel Eder vom Deutschen Gewerkschaftsbund und bei mir im Studio Wolfgang Schröder. Er ist Politikwissenschaftler an der Uni Kassel, und eingeladen hatten wir auch Gitta Connemann, die Vorsitzende der Mittelstand- und Wirtschaftsunion von CDU und CSU, die uns aber aus wichtigem Grund kurzfristig absagen musste. Frau Eder, Sie haben eben gesagt, da gibt es eine hohe Schwelle bis gestreikt wird. Wie ist das eigentlich geregelt? Ist das ein Gesetz, was dieses Streikrecht regelt? Ab wann eine Belegschaft, wie viel Mehrheit man da haben muss für einen Streik? Oder ist das eine gewerkschaftsinterne Regelung?
Das sind gewerkschaftsinterne Regelungen. Okay. Es gibt die sogenannte Streikunterstützung. Das ist auch bei jeder Gewerkschaft ein bisschen anders geregelt. Auch die Höhe der Streikunterstützung. Mhm. Genau, aber das sind autonome Regelungen der Gewerkschaften, weil es eben auch ja mit Blick auf wie viel finanziellen Rahmen, Spielraum hat man zur Verfügung, welche Art von Tarifkonflikten gibt es. Es gibt auch oft bei Streiks zusätzlich zu der Streikunterstützung noch Solidaritätsfonds, wo man spenden kann für die Streikenden. Also bei SWR Metal Float zum Beispiel ist das so.
Das ist ein metallverarbeitender Betrieb in, ich glaube, Sachsen.
Machen Recycling von Schrott.
Genau, wo dafür gestreikt wird, dass es überhaupt einen Tarifvertrag im Unternehmen gibt. Und der chinesische
Eigentümer
wehrt sich da.
Genau, dass der Arbeitgeber sich überhaupt an den Verhandlungstisch setzt, weil auch das muss man ja sagen, Tarifkonflikte haben ja sehr unterschiedliche Hintergründe. Bei den einen ist es die 35-Stunden-Woche, aber bei den anderen geht es ja überhaupt darum, von der 40-Stunden-Woche auf eine 38-Stunden-Woche zu kommen oder um angemesseneren Lohn für die Tätigkeit, also um Dinge, die für viele andere Menschen, die eben schon unter Tarifverträgen arbeiten, ganz selbstverständlich ist.
Mhm. Jetzt hatten Sie eben darauf hingewiesen, dass man ja Grundrechte nicht so einfach einschränken kann. Ne? Streikrecht als Grundrecht, und da muss man dann alles dran abwägen. Ist das noch gewährleistet? Die Fristen würden alle nicht funktionieren, haben Sie gesagt. Und in der Tat klingt es ja auch komisch, ne? Wenn man sich mal so die Grundrechte im Grundgesetz raussucht, die ihn dann für sich vorliest. Ne? Zum Beispiel Artikel 3, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Und dann ergänzt man das um eine Einschränkung, aber nur solange die Verhältnismäßigkeit gewahrt ist. Klingt das irgendwie schräg? Oder die Würde des Menschen ist unantastbar, Artikel 1 Grundgesetz, aber nur solange sie im Gemeinwohlinteresse liegt. So eine Einschränkung wäre auch irgendwie schräg, ne? Jetzt gibt es das Streikrecht. Mhm. Und trotzdem haben wir Einschränkungen, die dort existieren. Zum Beispiel können wir in Deutschland keine politischen Streiks machen. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich komme morgen nicht zur Arbeit, weil ich möchte, dass beim Klimaschutz sich was tut oder dass das Thema Migration anders geregelt wird. You name it. Das geht nicht. Das muss mit meinem Arbeitsvertrag was zu tun haben. Und meine Gewerkschaft hier im Deutschlandradio müsste beschließen, wir streiken. Herr Schröder, woher kommt denn diese Beschränkung, die es gibt, dass wir keine politischen Streiks machen dürfen, wenn der Streik ein Grundrecht ist?
Naja, das ist ja, wie Sie schon angedeutet haben, ein Verhältnisrecht, das auf andere Rechtspositionen Rücksicht nehmen muss, sollte. Und in der deutschen Tradition des Arbeitsrechts ist die Regulierung zwischen Arbeit und Kapital so gestaltet, dass es am Ende nur einen Erzwingungsstreik gegen den Arbeitgeber geben kann. Und der Gegenstand des Erzwingungsstreikes muss dann ein Gegenstand sein, der sich am Ende in einem Arbeitsvertrag, in einem Tarifvertrag wiederfindet. Der politische Streik, so wie wir ihn in Frankreich, Italien und vielen anderen Ländern kennen, ist bei uns verboten. Da gibt es ein legendäres Urteil, Zeitungsstreik der IG Druck Anfang der 50er Jahre, wo deutlich gemacht wurde, der Streik darf nur dem Gegenstand gewidmet sein, der auch in der Tarifvertragsverhandlung mit dem Arbeitgeber durchsetzbar ist. Es darf also nicht eine Differenz geben. Man bestreikt den Arbeitgeber, will aber den Gesetzgeber treffen. Das ist in Deutschland nicht möglich. Und das ist auch ein Teil dieses Verständnisses von Tarifautonomie, von Sozialpartnerschaft. Das heißt, die politische Sphäre ist die politische Sphäre und die tarifpolitische Sphäre ist die tarifpolitische Sphäre. Das ist deutlich getrennt und da spielt eine Rolle, dass wir das Tarifvertragsgesetz haben, dass wir das Betriebsverfassungsgesetz haben, in dem also diese Dinge voneinander getrennt sind. Und der Betrieb ist gewissermaßen ein Ort, der von der Gesellschaft, von der Politik getrennt ist, und die Sozialpartnerschaften, das Tarifvertragsrecht öffnen den Betrieb, aber eben nur für die Gegenstände, die dann am Ende eben auch den Tarifvertrag betreffen. Das Streikrecht ist aber nicht nur durch den politischen Streik, der verboten ist, limitiert, sondern auch durch Notdienstverpflichtungen oder dadurch, dass zum Beispiel im Bereich der Kirchen, was ja ein großer Arbeitgeber in Deutschland ist mit mehreren Millionen Beschäftigten. Dort ist das Verständnis der Dienstgemeinschaft, doch darf das Instrument des Streikes gar nicht zum Einsatz gebracht werden. Also wir haben ein Streikrecht, was wirklich auf den Bereich der Tarifvertragsbedingungen konzentriert ist.
Also wer in der katholischen Kirche streikt, der kommt direkt in die Hölle und kriegt Ärger mit dem Arbeitgeber und wird vor dem Arbeitsgericht keine Chancen haben. Da wäre also auch dieses Grundrecht begrenzt? Also dann gibt es ja diese
Grenzen. Es gibt das Grundrecht innerhalb des kirchlichen Raumes nicht.
Okay. Wäre es dann vielleicht aus Sicht der Gewerkschaften nicht sinnvoll, diese Grenzen, die ja immer wieder Gerichte entscheiden, wir haben das ja eben gehört, mit der Festlegung, dass es keine politischen Streiks geben darf zum Beispiel. Wäre es da aus Gewerkschaftssicht nicht vielleicht auch sinnvoll, in der jetzigen Situation, wo man ja merken kann, dass auch die Zustimmung zu den Streiks, zu dieser direkten Betroffenheit, obwohl man gar nichts daran ändern kann, an den Verhältnissen bei der Bahn, wie die Lokführer beschäftigt sind, weil man da ja betroffen ist von, ne? Und man spürt sozusagen die Folgen. Wäre es da nicht aus Gewerkschaftssicht auch sinnvoll zu sagen, gut, wir lassen uns mal ein auf diese Diskussion, wir erkennen hier auch, so kann das eigentlich nicht weitergehen und finden Regelungen, die wir mitgestalten, bevor sie das alles Gerichten überlassen?
Ja, also gesetzliche Regelungen sind ja, also gerade mit Blick auf die Diskussion, die es aktuell gibt, befürchte ich stärkere Einschränkungen als Verbesserungen. Verbesserungen wären natürlich wünschenswert. Das Streikrecht, wir hatten es ja gerade schon, ist ja nicht so explizit im Grundgesetz verankert, sondern es wird allgemein von Arbeitskämpfen, also es wird von Arbeitskämpfen gesprochen, aber die werden auch sozusagen nur vorausgesetzt. Und wenn ich das richtig weiß, ist das aus der Historie ja so, dass man damals den Streik explizit nicht aufgenommen hat, anders als in anderen Ländern und vor allen Dingen anders auch als in unseren Landesverfassungen, die aber nicht die Bedeutung haben. Hat man das explizit nicht aufgenommen, weil man sich zum Thema politische Streiks und Beamtenstreikrechts gerade nicht einigen konnte. Deutschland wird ja auch, also wir haben es schon gesagt, aber das deutsche Streikrecht ist ja auch ziemlich restriktiv. Also auch mit Blick auf das Beamtenstreikrecht, wo wir ja jetzt eine Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte haben, der gesagt hat, Beamte dürfen nicht streiken, die haben andere Besonderheiten, die das Recht fertigen, das Beamtenstreikrecht einzuschränken, was wir anders sehen. Aber auch das politische Streikrecht ist eben auf europäischer Ebene beziehungsweise in der Europäischen Sozialcharta verankert. Und Deutschland wird dafür gerügt, dass sie den politischen Streik nicht erlauben. Ja, also insofern, das ist halt auch im internationalen Vergleich eine Besonderheit. Und deswegen haben wir schon ein sehr restriktives Streikrecht, was auch nochmal dafür spricht, das nicht weiter einzuschränken. Aber ich halte es für nicht erreichbar, gerade eine gesetzliche Regelung im Grundgesetz zum Beispiel, die den Streik regelt, aufzunehmen. So realistisch bin ich dann doch, dass ich die Wahrscheinlichkeiten gerade nicht sehe.
Ich glaube aber, wir müssen eine andere Debatte führen. Die Debatte über die kritische Infrastruktur ist ja damit konfrontiert, dass die Zustimmung zum Streik abnimmt und damit eine Delegitimierung des gewerkschaftlichen Vorgehens einhergehen könnte. Gleichzeitig haben wir die Initiativen aus dem politischen Raum, die in die Regulierung der Bedingungen des Streiks hinein wollen. Insofern denke ich, dass die Sozialpartner gut beraten wären, wenn sie das Heft des Handelns in die Hand nehmen und aus einer wohlüberlegten Eigeninteressenlage bestimmte Zugeständnisse machen, um das Streikrecht wirklich auch in Übereinstimmung mit bestimmten Bedarfen der Gesellschaft präzise einsetzen zu können. Und wir haben ja eine Situation jetzt, die sich auch noch mal deutlich unterscheidet von der Industrie, nicht nur in der allgemeinen Betroffenheit, sondern dass sich Verbände der Betroffenen einmischen. Also zum Beispiel der Pro-Bahn-Verband der Nutzer der Bahn, die also selbst Vorstellungen entwickelt haben, wie sie glauben, dass man im Interesse der Kunden diese Dinge regeln muss. Und die wollen ja auch kein Gesetz, sondern die wollen, dass die Sozialpartner das so für sich vereinbaren, dass eben ein Ausgleich, eine Fairness zwischen den Interessen der Gewerkschaften auf der einen Seite und den Interessen der Nutzer hergestellt wird. Und da geht es in der Tat um die Vorankündigung, es geht um die Feiertage, es geht um eine Schlichtung, es geht um Notfahrpläne. Und ich denke, das sind ja veritable Interessen, die auch berücksichtigt werden müssen. Und da können die Gewerkschaften nicht einfach sagen, das interessiert uns nicht, weil wir im Sinne der Selbstwirksamkeit und der demokratischen Prinzipien unsere Rechte wahrnehmen, sondern sie müssten schon damit auch in eine Übereinkunft kommen, weil sie ansonsten zunehmend stärker in die Defensive geraten werden und in der Tat dann die Intervention der Politik droht.
Da hat Herr Schröder doch recht, oder? Wenn Sie es als Gewerkschaften nicht regeln, dann werden Sie mit dieser Gesetzesdebatte weiter konfrontiert werden, zumal es ja auch aus Gewerkschaftskreisen, das hatte die Süddeutsche Zeitung ja die Woche auch berichtet, durchaus Kritik gibt an dem Vorgehen der GDL. Da würden sich durch diese Streiks, die man verhältnismäßig oder nicht finden kann, würden sich die Gewerkschaften insgesamt angreifbar machen, hieß es da. Wäre es da, wie Herr Schröder das skizziert hat, doch eigentlich vernünftig zu sagen, gut, dann regeln wir das jetzt mal lieber selber, auch mit Einschränkungen?
Ja, also zu den Äußerungen kann ich natürlich nichts sagen, weil ich auch nicht weiß, ich habe das auch wahrgenommen, aber ich natürlich nicht weiß, wer das äußert. Mhm. Aber wir tun ja gut daran, nochmal drauf zu blicken, wer führt eigentlich welche Tarifkonflikte wie. Und da haben wir vorhin ja schon gesagt, dass Tarifkonflikte ganz normal sind. Wir haben jedes Jahr so und so viele Tarifverhandlungen Und wenn man ehrlich ist, also das, auch das hat der Herr Schröder ja schon gesagt, in vielen Bereichen laufen die geräuschlos. In vielen Bereichen laufen die im Übrigen auch ganz ohne Streik, ohne Arbeitskampfmaßnahmen, sondern man setzt sich an den Tisch, verhandelt, es wird ein höheres Entgelt vereinbart und fertig. Ja, das kommt ganz auf die Konfliktkultur auch an, auf die Sozialpartnerschaft im konkreten Unternehmen mit dem jeweiligen Verband. So, und dann gibt es Tarifkonflikte, die völlig unter dem Radar laufen, die eine Aufmerksamkeit bräuchten, sie aber gar nicht bekommen. Da bin ich bei Metalflow zum Beispiel, aber auch bei anderen Konflikten. Und dann gibt es eben diesen einen Konflikt, wo offensichtlich auch nicht nur, oder zumindest aus dem, was ich medial wahrnehme, nicht nur ein Tarifkonflikt ist, sondern auch ein persönlicher Konflikt. Und daran eine gesetzliche Regelung festzumachen, habe ich schon gesagt, kann ich nur vorwarnen.
Aber Frau Eder, es geht ja ausdrücklich nicht um eine gesetzliche Regelung. Und es ist nicht mehr nur der Bahnbereich, sondern es ist der Luftverkehrsbereich, es ist der Busbereich, also veritable Bereiche der kritischen Infrastruktur, wo Nutzer unmittelbar in Mitleidenschaft gezogen werden, wo es einen gewissen Schutz auch für die Nutzer geben muss. Und da meine ich schon, dass die Gewerkschaften auch ein Stück weit darauf eingehen müssen, ohne ihr Streikrecht zu opfern und ohne zu riskieren, dass der Gesetzgeber eine Regelung macht. Das ist ja eigentlich der Streitpunkt jetzt.
Als Vater von 3 Kindern könnte ich noch die Kitas und die Schulen mit reingeben.
Ja, als jemand, der Familienmitglieder hat, die gegebenenfalls auch öfter im Krankenhaus sind, könnte ich auch den Krankenhausbereich mit reinnehmen. Aber also ich glaube, dass das ja in vielen Bereichen gemacht wird. Mhm. Wir hatten zum Beispiel, ich habe vorher in der chemischen Industrie bei der IG BCE gearbeitet und lange dort Betriebsräte beraten. Da ist es so, dass wir sehr lange Schlichtungsvereinbarungen hatten. Mhm. Ja, die wurden dann aufgekündigt, weil irgendwann Konflikte auch da sichtbarer wurden und man sich dann in der Gewerkschaft darauf verständigt hat, davon abzulassen. Aber also insofern gibt es ja dieses Entgegenkommen oder dieses, wir müssen auch die Menschen im Blick haben, die davon betroffen sind. Deswegen, also ich würde dafür werben zu sagen, das gibt es schon und gerade der Krankenhaus oder insgesamt der Gesundheitssektor zeigt ja nochmal, wo Menschen mit einem Berufsethos arbeiten, dass sie teilweise sich weigern zu streiken, auch wenn sie Gewerkschaftsmitglied sind, weil sie sagen, wir tragen Verantwortung für die Menschen. Hier geht es um Leben, Gesundheit. Wir wollen Menschen nicht in ihren Fäkalien liegen lassen. Das können wir gar nicht. Auch dort sieht man ein hohes Verantwortungsbewusstsein für das, was sie tun. Ja? Und das an einzelnen Konflikten, da mag das vielleicht nicht so den Anschein haben, aber grundsätzlich besteht das. Und das findet aber aus meiner Sicht in der öffentlichen Wahrnehmung gerade nicht so viel statt. Und deswegen auch die Diversität der Tarifkonflikte, die es gibt, dass viele wirklich gar nicht so konfliktreich ablaufen wie dieser hier, ist nochmal wichtig. Und natürlich müssen wir selber auch darauf hinwirken, aber ich habe die Nummer von Herrn Weselski nicht. Also wir sind nicht als DGB für die GDL verantwortlich. Und bei Verdi kann ich ja nur darauf verweisen, dass sie gerade für das, ich weiß nicht, ob es das Bodenpersonal, also auf jeden Fall für einen Bereich im Luftverkehr eben gerade gesagt haben, sie wollen in Schlichtungsvereinbarung gehen. Ja? Also mit Blick auf wahrscheinlich auch die öffentliche Debatte könnte ich aber auch nur mutmaßen.
Frau Eder, Sie haben gesagt, Sie beraten Betriebsräte, Sie gehen in die Unternehmen rein, Sie laden die Betriebsräte ein zu Veranstaltungen, reden mit denen, also kriegen da mit, was da passiert in Unternehmen. Und Herr Schröder, Sie beschäftigen sich ja auch mit dem Wandel der Beziehungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Ne? Und dieser Streik, der da jetzt gerade passiert, von außen drauf geguckt, was passiert dann eigentlich in solchen Unternehmen? Was finden dann für Veränderungsprozesse vielleicht schneller statt? Können solche massiven Streiks, so ein großer Streit zwischen Belegschaft und Management nicht auch dazu führen, dass man sagt, okay, wir gucken jetzt mal, dass wir uns zum Beispiel auf Bereiche wie Automatisierung stärker konzentrieren. Es gibt ja schon viele Bereiche, in denen Automatisierung eine große Rolle spielt. An den Supermarktkassen, da kann man zunehmend mehr machen. Ne? Es gibt die Fahrkarten zum Beispiel, die kaufe ich eigentlich nur noch in meiner App. Es gibt schon Züge, wie zum Beispiel die U-Bahn in Nürnberg, die selbstständig fahren. In Hamburg gibt es Versuche, in Dortmund eine Hängebahn, die automatisiert fährt. So ein massiver Streik, beschleunigt der so einen Vorgang?
Auf jeden Fall, weil mit jedem sozialen Konflikt ist auch die Frage des sozialen Fortschritts gegeben. Und sozialer Fortschritt ist zunächst einmal in Form von mehr Freiheitsrechten, in Form von mehr materieller Unterstützung, mehr Beteiligungsmöglichkeiten. Und insofern ist ja das, worüber wir sprechen, ist ja nicht negativ belegt, wie das manchmal so den Eindruck jetzt hat. Sondern zunächst mal sind die sozialen Konflikte dafür da, um ein neues Niveau der Beteiligung, der Pazifierung des Konfliktes und damit des Zusammenhaltes zu ermöglichen. Jetzt bringen Sie ja nochmal einen neuen Aspekt rein, die Digitalisierung, die Automatisierung. Ist auch denkbar, dass durch den Konflikt auf der Arbeitgeberseite die Gewissheit wächst. Wir müssen uns unabhängiger machen von bestimmten Personengruppen, die eine hohe Vetomacht besitzen. Und die Lokführer zum Beispiel nehmen ja für sich in Anspruch, dass sie eigentlich die entscheidende Instanz in der Bahn darstellen, von denen es abhängt, ob der Bahnverkehr weiterlaufen kann oder nicht. Und da gibt es schon seit vielen Jahren natürlich Bemühungen zu sagen, also das ist auch von unserer Seite, also von Seiten des Managements, ein Grund, um die Substitution des Faktors Arbeit an dieser Stelle zu betreiben und durch automatisiertes Fahren hier eine Unabhängigkeit auch zu ermöglichen. Das wird lange diskutiert, da sehe ich eigentlich in der Fläche augenblicklich keine Gefahr. Aber was natürlich stattfindet, ist, dass Automatisierung, Digitalisierung voranschreitet. Das läuft aber jetzt unabhängig von diesen Tarifkonflikten. Ich glaube, die Tarifkonflikte sind eher jetzt nochmal wichtig, um zu signalisieren, wo stehen wir eigentlich auf dem Arbeitsmarkt und was sind die größten Probleme. Und da ist ja auch sehr deutlich geworden, die Forderung nach 35-Stunden-Woche, die ist in einem Spannungsverhältnis zu dem Arbeitskräftemangel, der innerhalb der Bahn existiert. Die haben 4.000 Lokführer zu wenig und die GDL sagt, wie ich finde, zu Recht, durch eine Arbeitszeitverkürzung könnte man aber auch die Attraktivität des Arbeitsplatzes erhöhen. Man braucht intelligente Systeme der flexiblen Einsatzmobilisierung. Und das können wir ja auch in der verarbeitenden Industrie zum Beispiel nachvollziehen, wo ja die Bereiche der Arbeitszeitverkürzung am ehesten eingesetzt haben. Und da hat man eben gesehen, als die IG Metall 1984 die 35-Stunden-Woche verlangte, die ist erstmal 1995 eingeführt worden. Das ist eine längere Laufzeit. Zweitens, der Preis dafür war ein hohes Maß an Flexibilität. Mhm. Und da ist jetzt die Frage, was passiert in der Bahn? Wenn man reduziert, wird man auf der anderen Seite einen Preis dafür zahlen. Und dieser Preis kann positiv sein im Sinne einer Flexibilität, die auch den Beschäftigten nützt. Der kann negativ sein, wenn die Beschäftigten sich selbst nur als Getriebene in diesem Prozess am Ende erleben würden. Mhm. Und das müssen eben soziale Konflikte am Ende auch herausarbeiten, in welche Richtung es geht. Also insofern, der soziale Konflikt ist enorm wichtig und da gilt all das, was Frau Eder eben gesagt hat auch. Aber es gibt eben Grenzen und diese Grenzen müssen auch gesellschaftlich verhandelt werden. Und gegenwärtig haben wir diese doppelte Verhandlungsstruktur, einerseits mit den Arbeitgebern, andererseits mit der Gesellschaft. Und das hängt mit dem Wesensmerkmal der kritischen Infrastruktur zusammen, weil da sind alle betroffen. Wenn alle betroffen sind, dann müssen sie auch mit am Tisch sitzen.
Mhm. Frau Eder, sehen Sie die Gefahr, dass die Unternehmen, in dem Fall ganz konkret die Bahn zum Beispiel, dann jetzt sagt, okay, jetzt müssen wir gucken, dass wir mehr auf Automatisierung setzen? Oder sehen Sie es auch so wie Herr Schröder, der sagt, das muss gar keine Gefahr sein. Es kann ja auch Erleichterung bringen.
Ja, ich würde sagen, also es gab gerade eine Studie, die Verdi veröffentlicht hat zum ÖPNV. Da ging es darum, dass der Personalmangel bis 2030 so enorm sein wird, dass 50% der Beschäftigten in Rente gehen oder den Beruf verlassen. Ja, also da nicht auch auf Digitalisierung zu schauen, nicht als Ersatz von Menschen, aber zumindest hat man ja nicht genug Menschen offensichtlich, die die Tätigkeit machen können oder wollen. Man wird sicherlich beides brauchen, aber das finde ich, so wie Herr Schröder auch, das hängt nicht mit den Streiks zusammen, sondern das hängt mit Personalmangel, mit Fachkräftemangel zusammen und ist, glaube ich, in dem Bereich schon länger ein Thema und auch berechtigterweise sollte das auch sein. Da würde ich jetzt die Streiks gar nicht im Fokus sehen.
Okay, zum Schluss würde ich gerne mal drauf schauen, ob wir nicht auch ein bisschen kreativer streiken können in diesem Land. Wenn wir über Streik reden, ziehen alle die Augenbrauen hoch, kriegen ein betroffenes Gesicht und haben entweder harte Forderungen oder ergreifen Partei für eine Seite, was man ganz gut oder fürchterlich findet. Und das hat ja auch damit zu tun, dass so viele betroffen sind von den Streiks, die da gar nichts dran ändern können. Die ganzen Fluggäste, Pendler, Urlaubsreisende mit der Bahn. Gibt es kreativere Möglichkeiten, in der Infrastruktur zu streiken, ohne alles lahmzulegen? Zum Beispiel in Japan haben die Busfahrer mal gestreikt, die haben einfach keine Tickets verkauft oder die kontrolliert. Die sind trotzdem gefahren. Den Schaden hatte der Arbeitgeber. Wäre das was für Deutschland, Frau Eder?
Ja, also man muss ja dabei sehen, dass Streik eigentlich bedeutet, dass ich gar nicht arbeite und der Arbeitgeber gar kein Direktionsrecht, also mich nicht anweisen kann zu arbeiten, sondern ich ihm die Arbeit ganz beiseite lasse. Insofern klingt das natürlich charmant, aber in der Tat, wenn ich meine Pflicht nur teilweise erfülle, habe ich sogar eventuell arbeitsrechtliche Konsequenzen zu befürchten. Strafrechtliche könnte man sich auch überlegen, aber so kreativ will ich gar nicht sein. Also insofern glaube ich, passt das nicht. Und auch das mit den, also die Busfahrer sind ja selten die, die kontrollieren, sondern das sind ja andere. Ebenso wie bei der Bahn da sind oder jetzt im ÖPNV.
Aber die könnten aber sagen, ich verkaufe einfach kein Ticket und dann sagen sie bei der Kontrolle, ja, ich wollte ja eins kaufen bei dem Busfahrer, der hat mir gar keins verkauft.
Genau, dann müsste man aber insgesamt, also das wäre etwas, was die Rechtsprechung dann klären müsste, ne, wenn ich nur teilweise meine Arbeitskraft anbiete, dass das dann keine Pflichtverletzung, sondern eine Streikmaßnahme ist. Trotzdem ist das so eine Dazwischenstellung, die ich jetzt niemandem raten würde aus rechtlicher Sicht. Mhm. Aber also genau, unser Modell wäre es nicht. Aber so Aktionen wie, ich habe das von einem Radiosender mitgekriegt, der hat während des ÖPNV-Streiks in Berlin das sogenannte Streikbike eingeführt oder wollte mich mitnehmen, habe ich jetzt abgelehnt und habe gesagt, ich bin da, fühle mich da sogar mitverantwortlich als DGB-Kollegin. Solche Aktionen, dass man alternative Beförderungsmöglichkeiten anbietet, das könnte ich mir vorstellen. Also ein Streikzug zum Beispiel, ja, wo man die Menschen von A nach B bringt und darüber informiert. Aber das ist natürlich jeder Mitgliedsgewerkschaft selber überlassen, wie sie da aktiv werden will.
Also ich glaube, in der kritischen Infrastruktur müssen die Streikenden aktiv sein. Die müssen den Dialog mit den Betroffenen suchen. Und gerade in der Bahn gibt es ja vielfältigste Möglichkeiten. Die könnten die Bahnhöfe nutzen, die leer stehen, könnten Diskussionsveranstaltungen über die Zukunft der Bahn machen, könnten ihre Dinge darlegen, wo sie Probleme sehen, wo sie Chancen sehen, wie sie das sich weiter vorstellen. Und damit würden sie ja auch eine Öffentlichkeit herstellen, die auch im Sinne der Nutzer, der Kunden ist. Und sie würden deutlich machen, dass sie nicht gegen die Kunden streiken, sondern dass sie für die Zukunft der Bahn streiken. Also das Zukunftsmoment, das positive Moment könnte mit einem aktiven Streik stärker herausgehoben werden. Und man käme so ein bisschen aus der Rolle raus, dass es nur um einen selbst geht. Und man hätte die Chance, das große Ganze und das Gemeinwohl, die Kollektivgüter ins Zentrum zu rücken. Und das scheint mir in der kritischen Infrastruktur schon ein wesentlicher Punkt zu sein. Also wir werden an der Debatte, wie wir mit der kritischen Infrastruktur, dem Streikrecht und den Rechten der Nutzer und Kunden umgehen, da werden wir nicht dran vorbeikommen. Da können wir den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern da sind Regelungen notwendig. Und ich plädiere noch mal ganz nachdrücklich dafür, das müssen die Tarifparteien selbst machen und sollte nicht der Staat machen. Und das sollten sie so früh wie möglich machen, weil sonst wird der Druck von Gesellschaft und Politik zu groß.
Vielen Dank. Das war Wolfgang Schröder, Politikwissenschaftler an der Uni in Kassel. Mit ihm hat diskutiert Isabel Eder vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Eingeladen hatten wir auch Gitta Connemann, die Vorsitzende der Mittelstand- und Wirtschaftsunion von CDU und CSU, die uns aber kurzfristig aus wichtigem Grund absagen musste. Und wir haben diskutiert über Arbeitskämpfe ohne Grenzen, brauchen wir ein neues Streikrecht. Und auch Ihnen danke fürs Zuhören im Radio oder im Podcast.